Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Heute ist Freitag, der 1. August. Mein Name ist Christian Senus und bei mir ist heute Carsten Kloth. Hallo Carsten.
Hallo Christian.
So, 1. August, wir sind heute ein Zweiergespann. Liegt natürlich daran, dass auch einige Kolleginnen und Kollegen von uns schon im Urlaub sind. Aber wenn ich heute hier so aus dem Fenster gucke, so richtig nach Sommer, sieht es nicht aus. Es fühlt sich auch nicht so an. Ich selbst sitze hier schon im Hoodie. Also dauert noch ein bisschen, bis der Sommer so richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, der kommt. Da bin ich fest von überzeugt. 2. Augusthälfte kommt der Sommer, wird es spitzenmäßig an der Nordsee.
Das bleibt zu hoffen dann, wenn wir zwei in Urlaub fahren, dass genau. Es dann gut wird. Die Politik sollte eigentlich auch im Sommer sein. Zumindest sind die parlamentarischen Sommerferien, aber davon war diese Woche wenig zu spüren. Klar, die Bundesregierung arbeitet ohnehin weiter. Das hatte Bundeskanzler Friedrich Merz ja auch bei seiner Sommerpressekonferenz in der Bundespressekonferenz in Berlin angekündigt. Es wird weiterhin Kabinettssitzungen geben. Und eine solche haben wir natürlich auch in dieser Woche erlebt. Die findet immer am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr statt. Und diese Woche stand da ein ziemlich großer Brocken auf der Agenda, nämlich der Haushalt für das Jahr 2026. Finanzminister Lars Klingbeil hat die Eckwerte, die Eckpunkte in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Du warst dabei. Es geht um ganz schön große Zahlen.
Es geht um ganz schön große Zahlen mal wieder. Also bemerkenswert allemal hat Klingbeil natürlich auch darauf hingewiesen, der zweite Haushaltsentwurf innerhalb der ersten 80 plus Tage der neuen Regierung. Wir erinnern uns, die alte Regierung war unter anderem am Haushalt gescheitert. Jetzt hat man eben mal zwei Stück rausgehauen innerhalb der wenigen Tage. Wir wollen mal speziell auf die Zahlen schauen, die dann für den Energiebereich wichtig sind. Alles andere ist ja auch groß in der Presse rauf und runter gelaufen mit der Verschuldung und den Investitionen in Rekordhöhe. Wir gucken speziell auf den Klima- und Transformationsfonds, der entscheidend für das Wirtschafts- und Energieministerium ist und, wie Sie selber sagen, eben auch das Hauptwerkzeug ist. Auch wenn noch nicht klar ist, welche Posten daraus noch dem Umweltministerium zufallen, das ja nun für Klimaschutz zuständig ist, da könnte es also noch ein bisschen Gezerre geben. Im KTF stecken rund 33 Milliarden. Das ist dann inklusive der Zuweisungen aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Wir erinnern uns, 10 Milliarden fließen da jährlich dann dem KTF zu. Und das ist ein bisschen weniger als jetzt im Haushalt 25, da waren es 36,7. Einer der größten Posten sind die Entlastungen bei den Energiekosten. Also das Wirtschaftsministerium rechnet da etwas werblich mit den Entlastungen. Sie sehen insgesamt 30 Milliarden Euro an Entlastungen. Das sind aber nicht alles die aktuellen Ausgaben. Wir können mal kurz durchgehen. Also da haben wir einerseits die geplanten Zuschüsse zu den Übertragungsnetzkosten, 6,5 Milliarden aus dem KTF. Dann haben wir die Strompreiskompensation für energieintensive Unternehmen, 3 Milliarden. Die Übernahme der Gasspeicherumlage in Höhe von 3,4 Milliarden. Das zählt das Wirtschaftsministerium bekanntlich auch zu den Entlastungen. Der Ausgleich des Gasspeicherumlagekontos erfolgte allerdings bereits 2025. Und auch die fortgesetzte Übernahme der EEG-Umlage im Bundeshaushalt rechnet das Ministerium dazu. Das sind 17,2 Milliarden in 2026. Aber da wissen wir ja auch, das ist eigentlich schon unter der Ampel eingetütet worden und kein neuer Posten in dem Sinne.
Und da kommt ja dazu, dass das Ministerium da dann auch verschiedene Posten zusammenwirft, weil die EEG-Umlagefinanzierung, du hast es gesagt, die kommt ja aus dem Haushalt, die anderen Posten aus dem Klima- und Transformationsfonds KTF. Und dann müsste man ja eigentlich auch noch dazu zählen, die Steuerentlastung für die Industrie, für Agrar- und Forstwirtschaft, die fortgeführt wird über das Jahr Ende 2025 hinaus. Ist natürlich kein direkter Kostenpunkt, sondern einfach ein Einnahmeverlust. Da wäre natürlich noch ein größerer Posten dazugekommen, wenn diese Entlastung auch für Haushalte und Gewerbeunternehmen erfolgt wäre. Aber haben wir hier schon reichlich drüber gesprochen, das kommt erstmal nicht. Wenn man sich den Schuldenberg anguckt, den die Regierung produziert, habe ich auch so langsam Zweifel, ob das dann später kommt, so wie es Markus Söder für Anfang 2027 nicht nur versprochen, sondern eigentlich dann sogar angekündigt hat. Seitdem hat man zu dem Datum nichts mehr gehört in Verbindung mit der Stromsteuer. Da darf man also durchaus gespannt sein. Und du hattest ja anfangs so einen schönen Hinweis gegeben, die Regierung rühmt sich jetzt innerhalb kurzer Zeit, Haushalte für 2 Jahre aufgestellt zu haben. Wenn man sich nochmal an die Ampel zurückerinnert, da ging es um wenige Milliarden Euro, um die sich SPD, Grüne und FDP am Ende gestritten haben. Jetzt haben wir allein einen Schuldenberg von über 170 Milliarden Euro. Das sind schon ganz andere Dimensionen, die sich die ja nicht mehr ganz so große Koalition da erlaubt.
In der Tat, da wird ja auch viel drüber berichtet und man hat so einen komischen Gap zwischen einerseits reichlich Geld, was man sich selber zur Verfügung stellt und andererseits aber auch ja Haushaltslücken und eben auch Ansagen von Finanzminister Klingbeil, dass jetzt der Sparhammer rausgeholt wird. Also da kamen klare Ansagen auch an seine Kabinettskolleginnen und Kollegen, dass jetzt jeder da gucken müsste, wo eingespart werden kann. Und ja, was vielleicht nochmal kurz zum Thema Strompreisentlastung, weil das ja schon auch die Debatte jetzt zeitweise dominiert hat. Da wird natürlich versucht, eben die vorhandenen Entlastungsmaßnahmen als nützlich auch für die Privathaushalte darzustellen. Finanzminister Klingbeil, der erklärte bei der Präsentation des Haushalts nochmal, dass es eine durchschnittliche Entlastung von 100 Euro für einen Haushalt mit 4 Köpfen im Jahr bedeuten würde. Also es geht um die Entlastung bei den Netzkosten. Das hatte zuvor auch Wirtschaftsministerin Reiche so kundgetan im Bundestag unter anderem. Wie das aufgehen soll, das bleibt allerdings fraglich. Also man muss dazu wissen, Haushalte sind regional höchst unterschiedlich von den Netzkosten betroffen. Also in Gebieten mit viel erneuerbaren Energien haben wir hohe Netzkosten, zum Beispiel in Nord- und Ostdeutschland. Diese Haushalte würden also stärker entlastet. Das kann man sagen, das ist aber auch gerecht. Aber mal gucken, was dann für einen Aufschrei kommt, wenn man eben feststellt, dass dann im Süden eben geringere Entlastungen stattfinden.
Das hängt ja letztendlich mit dem Stromaustausch zwischen den vorgelagerten Übertragungsnetzen und am Ende dann den Kundennetzen, also den Verteilnetzen, hängt das zusammen. Und gerade da, du sprichst es an, im Süden, da wo zum Beispiel viel PV ist, da findet natürlich dann wenig Entnahme aus den vorgelagerten Übertragungsnetzen statt. Und das dürfte nicht ganz einfach werden, tatsächlich dann diese versprochenen 3 Cent pro Kilowattstunde auf alle Verbraucherinnen und Verbraucher runterzubringen. Ich glaube, das hat die Politik unterschätzt. Da wurde jetzt nochmal gesagt, ja, doch, das kriegen wir schon hin. Aber ich bin sehr gespannt, wie das gesetzlich umgesetzt wird.
Ja, also technisch kann ich mir das bislang auch noch nicht richtig vorstellen. Aber gut, was soll Klingbeil sagen, außer dass er sich da mit dem Wirtschaftsministerium nochmal abstimmen möchte.
Dann lass uns nochmal auf den KTF gucken. Der größte Einzelposten dort ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Klingt erstmal ein bisschen kryptisch, aber das sind die Fördergelder für den Heizungswechsel. Über 12 Milliarden Euro. Also man merkt, an der Wärmewende setzt die Bundesregierung erstmal nicht so richtig den Rotstift an, auch wenn da im Vergleich zum vorherigen Haushalt ein paar Milliarden fehlen. Die betreffen aber vor allem einen Einzelposten.
Genau, also das gab zwischendurch auch einen kleinen Aufschrei, dass da rund 3 Milliarden im Vergleich zu 25 jetzt weniger in diesem Posten sind. 12 Milliarden jetzt, vorher waren es dann über 15. Da ist aber, sind eben nicht die Einzelmaßnahmen aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude betroffen, sondern systemische Sanierungsmaßnahmen. Also das ist das serielle Sanieren vor allen Dingen an öffentlichen und nicht öffentlichen Gebäuden. Hier stehen rund 3 Milliarden weniger im Etat-Entwurf. Jetzt kann man natürlich sagen, und so wird es auch im Hintergrund begründet, es geht um Sanierungszyklen. Wenn Sanierungen stattgefunden haben, beispielsweise an Verwaltungsgebäuden und so weiter, hat man ja erstmal ein paar Jahre Ruhe. Aber andererseits ist es schon ein seltsames Signal angesichts dessen, dass wir immer noch diese viel zu niedrige Sanierungsquote von unter 1% haben. Die Kritik von Verbänden richtet sich aber teilweise eher auf einen anderen Punkt. Da geht es um die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze, BEW, und dessen Verschiebung auch von dem KTF in das Sondervermögen Infrastruktur. Passt aus meiner Sicht aber eigentlich ganz gut dahin. Es geht um Wärmenetze, es geht um Infrastruktur. Da wurden 400 Millionen mehr jetzt in den Haushalt eingestellt, insgesamt 1,4 Milliarden pro Jahr. Gerade Verbände wie BDEW und VKU verlangen aber viel mehr, um die Fernwärmenetze auszubauen, nämlich mindestens 3,5 Milliarden im Jahr. Steffen Meyer, Staatssekretär im Finanzministerium, hatte aber darauf verwiesen, dass da weitere Hilfen aus dem Sondervermögen Infrastruktur geplant seien. Jetzt ging es erstmal um die kommunale Wärmeplanung, die unterstützt werden soll, und dann mit der Umsetzung soll da noch mehr kommen. Es bleibt also abzuwarten. Ja, wir haben noch weitere Themen. Wasserstoff zum Beispiel. Da stehen jetzt rund 3 Milliarden drin. Das war vorher auch nicht der Fall.
Da gab es ja vorher deutliche Kritik auch. Ich habe in dieser Woche ein Interview geführt mit Sprechern und Sprecher der Power-to-X-Allianz, mit Lena Burchardt und Justin Müller, die mit Blick auf den Haushalt 25 scharf kritisiert haben, dass dort wesentliche Mittel für den Wasserstoffhochlauf nicht mehr vorgesehen waren, gerade auch in der Perspektive. Da hat die Regierung jetzt aber wieder ein Stück weit dran gedreht. Insgesamt stehen im Haushalt 2026 3 Milliarden Euro für den Wasserstoffhochlauf zur Verfügung. Der eine oder andere hat das durchaus wohlwollend begrüßt. Allerdings, auch da dann gab es natürlich Kritik, weil dieses Auf und Ab und diese Unsicherheit, die hilft natürlich Investitionen in den Wasserstoffhochlauf auch überhaupt nicht. Unternehmen, die investieren wollen, die brauchen natürlich Verlässlichkeit. Da hat unter anderem Tim Kehler vom Verband die Gas- und Wasserstoffwirtschaft darauf hingewiesen. Letztendlich ist es ähnlich. Ist es unterfinanziert oder gibt es dieses Auf und Ab? Es ist eben kein gutes Investitionssignal für die Unternehmen, und wir sind ja ohnehin beim Wasserstoffhochlauf in einer Phase, in der von Hochlauf überhaupt gar nicht die Rede sein kann. Es werden eigentlich zahlreiche Projekte, auch große Projekte, zurückgestellt. Es geht schlichtweg einfach gar nicht voran. Da wäre natürlich ein verlässliches Signal der Regierung hilfreich. Jetzt kommt ein kleines Signal, aber so richtig reicht es dann doch noch nicht aus.
Das ist nicht richtig viel, nee. Wir haben auch noch ein paar andere Punkte für die Transformation der Industrie. Da sind 2,7 Milliarden Euro eingestellt. Und für die zweite Runde der Klimaschutzverträge sind im KTF-Titel Dekarbonisierung der Industrie zumindest Verpflichtungsermächtigungen eingestellt, rund 6,9 Milliarden an Verpflichtungsermächtigungen bis 2027. Jetzt, was bedeutet dieses Wort Verpflichtungsermächtigung? Das ist quasi eine haushaltsrechtliche Ermächtigung, die es der Verwaltung erlaubt, bindende Verpflichtungen für die künftigen Haushaltsjahre einzugehen, ohne dass das sofort im aktuellen Haushalt fällig wird. Also man kann damit dann eben Projekte planen, und die sich über mehrere Jahre erstrecken. Und das betrifft ja beispielsweise auch den Kraftwerksausbau. Also da haben wir natürlich auch geschaut, steht für die Kraftwerksstrategie schon was drin? Steht aber nicht. Also es stehen 250.000 Euro drin. Das ist dann wahrscheinlich für die Bundesnetzagentur, damit sie die Kraftwerksauktion organisieren kann. Aber wir haben keine weitergehenden Verpflichtungsermächtigungen für die Kraftwerksförderung. Da habe ich mich natürlich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt ein Hinweis darauf, dass das so bald alles dann doch nichts wird, dass sie selber damit gar nicht mehr rechnen, dass sie dieses Jahr noch ausschreiben können und vielleicht 26 bauen können. Immerhin standen nämlich schon mal in einem Entwurf für den KTF, 23 war das, in einem Bereinigungsentwurf stand schon mal 7,55 Milliarden Euro drin an Verpflichtungsermächtigung zur Umsetzung der nationalen Kraftwerksstrategie. Die waren dann aber ab 2024 wohl weg. Und ich habe da beim Wirtschaftsministerium nochmal nachgefragt. Sie haben dann eigentlich pauschal geantwortet, dass sie die Mittel für die Kraftwerksstrategie bedarfsgerecht in den kommenden Haushalten berücksichtigen wollen und die Kosten eben wegen der Bauzeit aber erst zu einem späteren Zeitpunkt anfallen. Wenn man genau nachrechnet, ist das auch der Fall. Also so oder so, selbst wenn die Ausschreibung dieses Jahr noch kämen, würde der Bau wohl nicht 2026 beginnen können. Wenn man sich überlegt, was dann noch alles dranhängt, Die Ausschreibungen müssen erstmal stattfinden. Dann müssen die ganzen Genehmigungen da sein und so weiter. Das zieht sich. Also es ist nicht unbedingt ein Hinweis darauf, dass dieses Jahr keine Auktionen mehr kommen. Aber wie wir ja letzte Woche schon dargestellt haben, sie werden wohl dieses Jahr nicht mehr kommen.
Ja, bei dem Thema, du hast es angesprochen, der Haushalt 23, der war da noch deutlich präziser, weil er tatsächlich eben rund 7,5 Milliarden Euro für die Finanzierung der Kraftwerksstrategie insgesamt vorgesehen hatte. Jetzt stehen nur noch diese kleinen Beträge drin. Immerhin bedeutet das ja, dass man darauf vorbereitet ist, dass die Ausschreibungen noch stattfinden könnten dieses Jahr. Wir haben es durchgerechnet. Wir sind der Meinung, das wird dieses Jahr nicht mehr klappen. Wir sind eher irgendwann im Laufe des ersten Halbjahres 2026. Also da bleibt es ungewiss. Aber auch damals, dann im Haushalt 2024, war das Gleiche schon, dass die längeren Beträge, eben längerfristigen Beträge, nicht mehr enthalten waren. Auch damals haben wir nachgefragt. Da war dann auch eine Begründung, naja, es gibt ja noch nicht mal einen Gesetzentwurf, das müssen wir jetzt erstmal alles abwarten. Also da werden dann die Beträge wahrscheinlich in den nächsten Haushalt dann noch mit reinkommen. Dürfen wir gespannt sein. Bevor wir jetzt nochmal etwas detaillierter auf das Thema Gasspeicherumlage eingehen, das hatten wir gerade noch angesprochen. Der ist auch Teil der Haushaltsplanung, aber da gibt es vehemente Kritik dran, überraschenderweise, fand ich. Und bevor wir darauf eingehen, geben wir erstmal ab für eine Marktinformation.
Der Industriestrompreis soll energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbewerb stärken. Doch wie praxistauglich ist das Modell wirklich? Am 6. August diskutieren beim digitalen Energate Talk VertreterInnen aus Industrie, Mittelstand und Energiewirtschaft über Chancen, Risiken und Alternativen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Jetzt anmelden unter energate-events.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
So, dann sind wir wieder zurück und ich habe es schon angeteasert. Die Bundesregierung sieht ja die Abschaffung der Gasspeicherumlage vor. Was ist die Gasspeicherumlage? Da werden Kosten damit abgedeckt, die der marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe, kurz THE, übernimmt, um die Gasspeicher in Deutschland zu befüllen, wenn das nicht durch marktliches Geschehen von alleine garantiert wird. Es gibt Gasspeicher-Füllstandsvorgaben und wenn diese nicht erfüllt werden zu bestimmten Fristen, dann greift THE ein, kauft dann im Regelfall Gas zu teuren Preisen. Wenn es nicht so teuer wäre, dann würden das ja die Unternehmen im Markt von alleine tun. Meistens kommt es eben dann so, dass THE das Gas dann später nicht für gleich hohe Preise wieder verkaufen kann. Es entsteht also ein Verlust und der wird über die Gasspeicherumlage ausgeglichen. Die Bundesregierung hat entschieden, dass diese Kosten nicht mehr über eine Umlage auf die Gaskundinnen und Gaskunden umgelegt werden soll, sondern dass dieser Kostenanteil über den Haushalt und konkret über den KTF finanziert wird. Ganz grundsätzlich gibt es da große Zustimmung dafür. Das Bundeswirtschaftsministerium hat dazu jetzt diese Woche einen Gesetzentwurf in eine sehr, sehr kurze Anhörung gegeben, hat Positionen eingeholt. Die Unternehmen haben alle mit ein, zwei kurzen Sätzen gesagt, das halten sie alles für richtig. Und dann ging es los. Also ich habe selten erlebt, dass ein Gesetzentwurf, der prinzipiell im Grundsatz auf viel Zustimmung stößt, dann doch mit so viel Kritik belegt wird. Das fand ich schon sehr bemerkenswert.
Welche Kritik gab es denn da direkt? Also eigentlich sind ja alle damit einverstanden, dass die Gasspeicherumlage abgeschafft wird, wenn auch die Finanzierung aus dem KTF umstritten ist.
Also der KTF ist auf jeden Fall einer der großen Punkte, weil er heißt Klima- und Transformationsfonds, der soll eigentlich Investitionen in grüne Technologien anstoßen und jetzt wird aus dem KTF eine Subvention für den fossilen Energieträger Erdgas finanziert. Da sind die Verbände sehr, sehr deutlich. Überraschenderweise fand ich auch sehr klar die Position des Verbandes kommunaler Unternehmen dazu, der gesagt hat, das ist definitiv keine Klimamaßnahme, sondern das Gegenteil. Der VKU spricht da von einem Missverhältnis der Entlastung von Strom- und Gaskunden und da bezieht sich der Verband eindeutig auf die nicht erfolgte Stromsteuerabsenkung für Haushalte und kleinere Unternehmen. Also da hat er die Gelegenheit der Stellungnahme genutzt, nochmal hier den Finger in die Wunde zu legen und darauf zu pochen. Gerade auch mit der Begründung, im Wärmemarkt kommt man mit den Klimazielen am allerwenigsten voran. Da wäre es wichtig, dass sich Wärmepumpen entwickeln. Und da würde sicherlich eben eine Strompreisabsenkung um 2 Cent pro Kilowattstunde helfen. Also da sind sich VKU, auch der Bundesverband Neue Energiewirtschaft sehr einig, haben das deutlich kritisiert. Also KTF-Finanzierung geht gar nicht, hatten wir in der Vergangenheit ja schon an der einen oder anderen Stelle. Kritisch wird auch so ein Stück weit beäugt, dass das Bundeswirtschaftsministerium sagt, ja, also wir finanzieren jetzt dieses Jahr nochmal, das sind die angesprochenen Kosten von bis zu 3,4 Milliarden Euro. Das wollen wir jetzt einmal mit Haushaltsmitteln ausgleichen über den KTF. Und wir sehen aber ab 2026 keine Notwendigkeit mehr für so eine Umlage, weil dann werden keine Kosten mehr entstehen. Und boah, auch daran darf man zumindest gewisse Zweifel haben.
Ich frage mich ja, wieso das jetzt in dieser Form gemacht wird. Also wir haben ja nach wie vor das Problem, dass die Gasspeicher viel zu niedrig befüllt sind. In Reden aktuell immer noch, das ist Deutschlands größter, immer noch 9%. Also da kann man ja nur hoffen, dass es keinen kalten Winter gibt. Gibt es da irgendwie eine Maßnahme? Was passiert, wenn wir jetzt feststellen, dass sich das eben nicht von selbst füllt?
Also die Frage ist durchaus berechtigt. Wenn wir mal drauf gucken, am 1. Juli hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche die Alarmstufe im Notfallplan Gas aufgehoben. Damit entfällt auf jeden Fall erstmal schon auch so ein Stück weit die Grundlage dafür, dass TAE außermarktlich in das Geschehen eingreift. Und Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche war auch durchaus überzeugt, dass die Gasspeicher jetzt auf marktlichem Weg befüllt werden. Ihr Argument, dass Reden als Speicher so wenig befüllt ist, du hast gesagt 9%, der müsste bis zum 1. November mit bis zu 45% befüllt sein. Also da ist auf jeden Fall noch eine ordentliche Strecke zu gehen. Sie hat gesagt, naja, das ist momentan einfach nicht mehr wirtschaftlich. Der Speicher Reden liegt im Norden Deutschlands. Da stehen jetzt die LNG-Terminals. Da kommen dann auch über die LNG-Terminals in den Niederlanden Gasmengen an. Sie sagen, naja, es ist halt einfach günstiger, LNG direkt zu beschaffen, als das Erdgas erstmal einzuspeichern. So zumindest das Argument der Wirtschaftsministerin. Gleichzeitig, wenn man mal auf die Zahlen drauf guckt, also momentan sind die Speicher im Schnitt zu 60% befüllt. Es gibt das neue Füllstandsziel, 1. November 70%. Also sagen wir mal, da sind wir nicht so weit davon entfernt. Vorher gab es zum 1. November ein Ziel von 90%. Das war natürlich dann doch noch mal ein bisschen mehr. Jetzt sind es nur noch 70%, weil sich die Situation im Gasmarkt insgesamt entspannt hat. Aber es betrifft eben nicht nur den Speicher Reden. Auch weitere Speicher im Süden Deutschlands, in Bayern, sind unterbefüllt. Und zumindest hält sich das Wirtschaftsministerium jetzt eine Rückfalloption offen und sagt, ja, also wenn das Ganze jetzt irgendwie hier doch nicht gelingt, könnte man per Verordnung kurzfristig die Umlage wieder einführen. Da sind die Verbände dann aber auch wiederum nicht so ganz begeistert und überzeugt davon, weil gerade mit dieser Kurzfristigkeit sind sie nicht so glücklich, weil sie müssen solche Dinge ja auch immer dann wieder in die Preiskalkulation mit einbinden. Zuletzt aktuell liegt die Gasspeicherumlage bei knapp 0,3 Cent pro Kilowattstunde, also 0,289. Und das ist natürlich ein Posten, der in die Preise dann wieder einkalkuliert werden müsse. Und die haben ja in der Vergangenheit mit Mehrwertsteueranpassungen, mit Preisbremsen Erfahrung gemacht, dass die Politik gerne sehr kurzfristige Preisanpassungen oder zumindest ja Tatsachen schafft, die sich kurzfristig auf die Preiskalkulation auswirken und dass das die Unternehmen natürlich vor gewisse Herausforderungen stellt, oftmals in der Kürze der Zeit gar nicht möglich ist. Darauf weisen sie jetzt wieder hin. Sind nicht ganz so glücklich damit, dass da hier so eine kurzfristige Wiedereinführung drin steht.
Ja, um ehrlich zu sein, würde ich da nicht drauf verzichten wollen, vor allen Dingen, wenn die Tendenz dahin geht, sich mehr und mehr von LNG aus den USA unter Trump abhängig zu machen. Aber gut, das ist steht auf einem anderen Blatt, da wollen wir heute jetzt nicht näher drauf eingehen.
Das ist aber wahrscheinlich einfach ein Druckmittel aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu sagen, also wir ziehen uns jetzt hier zurück, der Staat ja, hat nicht mehr diese dominante Rolle, sondern das muss jetzt der Markt schaffen, weil es gibt momentan auch eine gewisse Zurückhaltung eben bei der Gasspeicherbefüllung, die gegebenenfalls auch mit einer gewissen Spekulation zusammenhängt. Und hier sagt der Staat ganz klar, wir treten nicht ein, ihr müsst bitte selber dafür sorgen, darf man gespannt sein. Und ein sehr, sehr scharfer Kritikpunkt an dem geplanten Gesetz ist auch, Thema Kurzfristigkeit, dass es eine extrem kurze Anhörung gab. Also dass der Gesetzentwurf wurde am Dienstagabend in die Verbändeanhörung geschickt und mit der Bitte, bis Donnerstag um 12 Uhr Stellungnahmen zurückzuschicken. Und das ist so eine Praxis, die hat sich mittlerweile ja tatsächlich auch verfestigt und die steht jedes Mal extrem in der Kritik. Und es war sehr auffällig, dass alle Verbände sehr deutlich gemacht haben, dass sie das für absolut unzumutbar halten, weil klar sind Verbändeanhörungen, die haben in dieser Kürze der Zeit überhaupt nicht die Möglichkeit, in ihre Mitgliedsunternehmen reinzuhören. Der Stellungnahme vom BDW hat man angesehen, ja, natürlich haben die mit TAE gesprochen, da ist die Position von TAE mit reingeflossen. Aber es gibt ja auch noch andere Interessen. Das war auch von den Industrieverbänden zu hören, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die auch gefragt war, sich hier zu positionieren, die auch gesagt hat, also das ist in der Kürze der Zeit überhaupt nicht möglich, dass wir uns mit unseren Unternehmen austauschen, eine vernünftige Position beziehen. Deshalb haben sich eigentlich alle Verbände offen gehalten, auch nach Ende der Anhörungsfrist noch erweiterte Stellungnahmen einzureichen. Also das ist mittlerweile eine Praxis, die wirklich einfach ungut ist, die sich aber gerade im Bundeswirtschaftsministerium ein Stück weit etabliert hat. Es erweckt natürlich den Eindruck, dass so eine Verbändeanhörung eigentlich gar nicht gewünscht ist, dass man sich sowieso schon eine Meinung gebildet hat und das ist ein formeller Akt, das macht man mal und die sollen sich dann aber irgendwie sputen und ja, nicht allzu lange Dokumente irgendwie liefern. Also keine gute Sache. Der BDW hat das sogar in seine Stellungnahme einen eigenen Disclaimer eingebaut und nochmal auf den Koalitionsvertrag hingewiesen, in dem es einen Passus gibt zu guter Gesetzespraxis und die sieht er jetzt hier bei dem Gesetz nicht eingehalten. Also es war wirklich mannigfaltige Kritik an diesem Gesetz, das eigentlich vom Kern her auf viel Zustimmung stößt, fand ich auf jeden Fall bemerkenswert und sollte hier mal aufgegriffen sein. Und bleiben wir doch bei Kritik an Regierungsvorhaben. Auch diese Woche hat uns nochmal das Thema Energiewende-Monitoring intensiv beschäftigt. Wir hatten zuletzt ja dann auch nochmal uns damit beschäftigt, dass die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Nina Scheer sich deutlich kritisch zu dem Monitoring und vor allem zu der Leistungsbeschreibung, die dazu gehört, geäußert hat. Jetzt gibt es weiter Kritik, unter anderem von German Watch, der Umweltorganisation. Klar, da erwartet man das, aber weniger klar und deutlich hätte man eigentlich die geäußerte Kritik von EPICO erwartet. Carsten, erzähl uns mal ganz kurz, wer ist EPICO und was ist an der Position zum Energiewende-Monitoring so speziell?
Genau, da ist Druck im Kessel, würde ich sagen. Bei diesem Prozess, auch ein Prozess, bei dem die Verbände erstmal nicht beteiligt sind, beziehungsweise NGOs auch nicht zu Wort kommen und das auch kritisieren. Ich fange vielleicht von vorne an und komme dann auf EPICO. Sagen wir mal so, sollte Wirtschaftsminister Katharina Reiche tatsächlich geplant haben, mit dem Monitoring und den Studien zu sinkenden Strombedarfsprognosen in den erneuerbaren Ausbau auszubremsen, dann könnte der Schuss durchaus nach hinten losgehen. Die Kritik, es liegt zwar noch nichts vor, aber die Kritik, die häuft sich wirklich. Wir haben es gehabt mit der Leistungsbeschreibung zum Monitoring. Nina Scheer, die den Koalitionsvertrag möglicherweise verletzt sieht. Und du hast es angesprochen, dann eine Analyse von Germanwatch, die kritisiert unter anderem mangelnde Transparenz der im Monitoring zugrunde liegenden Studien. Also nach dem Motto, dass der Bericht drohe, zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung für das Ausbremsen der Energiewende zu werden. Sie bezweifeln auch die Einsparpotenziale, die in diesen Studien von BDI, ENBW, McKinsey und so weiter Wir erinnern uns 300 Milliarden, wenn wir mal ein bisschen langsamer machen, weil der Strombedarf ja nicht so steigt wie prognostiziert. Also das bezweifelt Germanwatch und kritisiert auch, dass da teilweise Szenarien angelegt seien, bei denen Klimaneutralität nicht gegeben sei. Also es steht eben dieser Vorwurf im Raum. Die Fragestellung der Leistungsbeschreibung ist schon so formuliert, dass die Ergebnisse vorweggenommen werden und das Monitoring soll eben das Bremsen der Energiewende rechtfertigen. Das kommt aus, vor allen Dingen aus der Umweltbewegung. Jetzt kann man sagen, gut, ist ja auch ihr Job. Aber die Denkfabrik EPICO hat jetzt, EPICO Klimainnovation hat jetzt ebenfalls eine Studie vorgelegt, zusammen mit Aurora Energy Research. Und jetzt muss man wissen, die sind nicht gerade CDU-fern, um es mal so auszudrücken. Also sie bezeichnen sich natürlich als unabhängig, aber Vorsitzender ist der CDU-Parteivize und Klimapolitiker Andreas Jung. Also das ist jetzt nicht die klassische NGO-Umweltbewegung, die dahinter steckt. Und sie bezeichnen den Ausbau der erneuerbaren Energie in jedem Fall als eine No-Regret-Maßnahme, selbst wenn der Strombedarf langsamer wächst. Also plädieren auf jeden Fall dafür, das nicht abzubremsen. Sie glauben aber auch nicht, dass der Strombedarf langsamer wächst und die Studie geht sogar noch einen Schritt weiter, vielleicht noch einen Schritt zurück. Das Wirtschaftsministerium betont ja immer Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit. Das ist jetzt die Leitschnur dieses Monitorings. Und die Autoren der EPICO-Studie sagen, ja, es gibt Einsparpotenziale, aber eben nicht bei den Erneuerbaren, sondern bei Reiches Kraftwerksplänen. Und Reiche plant ja bis zu 20 GW an neuen Gaskraftwerken bauen zu lassen. Und die EPICO-Studie kommt zu dem Schluss, das ist aber gar nicht notwendig, wenn man steuerbare Leistungen, Speicher und Flexibilität gescheit zusammenspielen lässt. Und man käme schon mit der Hälfte der geplanten Gaskapazität aus, um die Versorgungslücke zuverlässig und kosteneffizient zu schließen. Also der ganze Monitoring-Prozess wird gerade beschossen von allen Seiten, muss man sagen, obwohl man eben noch nichts vorliegen hat. Aber er ist extrem politisiert und da darf man gespannt sein. Wir haben auch da einen sehr engen Zeitplan. Der erste Entwurf soll eigentlich jetzt vorliegen im Wirtschaftsministerium. Ob es da noch eine Verlängerung gibt, das wissen wir gerade nicht. Ich könnte es mir vorstellen, weil es wirklich alles sehr, sehr knapp ist. Der Endbericht soll Ende August vorliegen. Da fragt man sich so ein bisschen, was muss denn da jetzt so lange dann geschraubt werden, 4 Wochen lang? Entweder es ist eine wissenschaftliche Studie, die man dann so anerkennt oder nicht. Und das Projektende ist angesetzt für den 30.09. Also alles laut Leak-Leistungsbeschreibung. Wir sind ja letzte Woche schon drauf eingegangen, ohne Gewähr. Aber das steht in den Unterlagen, die wir auch vorliegen haben. Fest steht, Reiche will den Bericht im September im Bundestag vorstellen. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
Eigentlich müsste man sagen, es ist ja vom Prinzip her, vom Prozedere her erstmal unverdächtig. Also da tritt eine neue Bundesregierung an und sagen, wir wollen erstmal eine Bestandserfassung machen. Aber sage ich mal, der ganze Geräuschpegel, der dieses Monitoring bisher begleitet, eben klar nicht nur durch die außenstehende Kommentierung, sondern eben auch durch Äußerungen von Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, der nährt dann doch so ein bisschen ja die Sorge, dass hier schon eine zielgerichtete Weichenstellung erfolgen soll. Wir hatten es ja schon das ein oder andere Mal angesprochen, dass sie beim Tag der Industrie davon gesprochen hat, dass man den Business Case der Erneuerbaren runterbringen müsse. Im Koalitionsvertrag steht ja auch, dass sich der Ausbau der Erneuerbaren künftig am Netzausbau orientieren soll, was natürlich schwierig ist, weil der Netzausbau eben sehr langsam, sehr behäbig vorangeht. Auch das ist ein Hinweis, dass der erneuerbare Ausbau eben gebremst werden würde. Und dann auch immer wieder mit dem Hinweis, 2030 wollen wir 80% erneuerbaren Anteil am Strombedarf haben. Da gab es aber eben in einzelnen Szenarien eine sehr ambitionierte Erwartung an den Stromverbrauch bis 2030 von bis zu 750 Terawattstunden. Auf dem Kurs liegen wir definitiv nicht. Könnte man ja tatsächlich auch sagen, naja, dann braucht man für das 80%-Ziel nicht ganz so hohe Erneuerbaren und einen ganz so schnellen erneuerbaren Ausbau. Aber auch da wiederum bemerkenswert. Der Energieverband BDW hat auch jetzt nochmal deutlich darauf hingewiesen, also um überhaupt dieses 80%-Ziel zu erreichen, selbst bei einem geringeren Anstieg des Strombedarfs, müssen wir dringend am Tempo festhalten, weil wir liegen momentan da doch gutes Stück dahinter. Ich glaube, jetzt im ersten Halbjahr 2025 bei 56%. Schwankt natürlich auch immer mit dem Wetter, mit den Sonnenstunden, mit dem Windaufkommen. Da ging es dieses Halbjahr dann wieder so ein Stück weit zurück. Und die BDW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andrehe und der Präsident Stefan Dohler, die waren in der vergangenen Woche auch bei Katharina Reiche zu Besuch. Die haben auch bei LinkedIn ein Foto gepostet und haben da auch nochmal deutlich gemacht, dass sie eine klare Erwartung geäußert haben, dass der Ausbau der Erneuerbaren konsequent vorangehen muss. Gerade BDW-Präsident Stefan Dohler, der auch Chef des norddeutschen Energieversorgers EWE ist, macht das immer wieder deutlich, auch vor kurzem bei uns im Interview, dass er da eine klare Erwartung hat, dass es kein Ausbremsen geben darf. Und der BDW ist es ja gewohnt, dass er immer gehört wird, dass er immer einbezogen wird. Aber bisher, jetzt gerade bei dem Monitoring-Prozess, ist es nicht der Fall. Das schmeckt dem BDW auch nicht so sehr.
Richtig, die haben sich gestern auch noch zu Wort gemeldet. Du hast es erwähnt, einerseits erneuerbaren Ausbau muss weitergehen, andererseits natürlich muss das Ganze mit dem Netzausbau synchronisiert werden. Aber man möchte auf jeden Fall jetzt mal endlich mitreden, also spätestens dann, wenn es darum geht, Handlungsempfehlungen aus diesem Monitor-Prozess zu ziehen. Das ist so der klare Fingerzeig, also so findet man das nicht ganz rund, ähnlich wie bei den verkürzten Verbändeanhörungen, möchte da seine Expertise auch einbringen in das ganze Thema und naja, es ist ein Fingerzeig. Das, sagen wir mal, das Tempo, was da jetzt so vorgelegt wird, nicht allen schmeckt.
Also da sind wir weiterhin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Du hast es gesagt, bis Ende dieses Monats, heute ist der 1. August, also bis Ende August soll der Abschlussbericht schon vorliegen. Mal gucken, ob das alles so dicht bleibt, ob man vorher schon mal was zu hören kriegt. Wir bleiben auf jeden Fall dran und sind in dem Fall sehr neugierig. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute den Deckel drauf. Vielen lieben Dank, Carsten.
Gerne.
Und wir gucken auf ein Wochenende mit einem schönen Ereignis. Weißt du, was passiert?
Dieses Wochenende? Nein.
Worauf willst du hinaus? Die zweite Bundesliga beginnt wieder. Die Saison startet.
Okay.
Tolle Sache heute Abend mit dem Spiel Schalke gegen Hertha. Da merkt man schon, die zweite Liga, da sind große Namen drin. Nicht nur, weil da der erste FC Kaiserslautern drin ist, auch andere Vereine haben da große Namen. Sollen wir mal tippen? Schalke gegen Hertha. Hast du eine Idee?
Boah, da stellst du mich jetzt mal einen kleinen. Ich bin ja eher, sagen wir mal, Dortmund zugewandt, Schalke weniger. Und außerdem Berliner. Also ich tippe mal 2-1 für Hertha.
Ja, die Hertha hat sich selbst zum Aufstiegskandidaten, Aufstiegsaspirant Nummer 1 erklärt. Schalke, immer Chaos. Ja, ich glaube, ich gehe auch mit der Hertha und sage, es gibt ein 3-1 und bin mal gespannt, wie sehr wir daneben liegen. Carsten, dann vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank auch fürs Zuhören. War schön, dass ihr dabei sind. Gerne in der nächsten Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.